NZZ Akzent. Der Samstag.
Vor meinem Büro sitzt immer ein Wachmann auf so einer Fußgängerbrücke hier, der muss aufpassen, dass da niemand ein Transparent entrollt auf der Brücke und die Regierung kritisiert. Wir hatten solche Zwischenfälle.
Matthias Kamp beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit China und dessen Nachbarn. Er war für verschiedene Zeitungen Korrespondent, etwa in Singapur und in Peking. In der chinesischen Hauptstadt war er von 2007 bis 2012. Und seit Mitte 2021 ist Matthias erneut in Peking. Jetzt für die NZZ, als Korrespondent mit einem starken Fokus auf Wirtschaftsthemen. Aber auch das wird zunehmend schwieriger.
Und da kommt dann nach 10 Minuten die Polizei schon und schirmt mich ab von den Leuten. Dann werden die Gespräche unterbrochen, dann werde ich mitgenommen.
Aber zum Glück bietet es immer noch einen gewissen Schutz, als ausländischer Journalist in China zu arbeiten. In dem Land, das vielleicht den unglaublichsten Aufschwung überhaupt durchgemacht hat. Und dort, wo fliegende Drohnentaxis bald normal sein sollen. Aber dazu später mehr. In dieser Samstagsfolge von NZZ Akzent will ich von unserem Korrespondenten wissen, wie sich die Stimmung der Chinesinnen und Chinesen um ihn herum verändert hat. Denn, Spoiler, das hat sie. Mein Name ist Simon Schaffer. Willkommen. Mitte Mai war Aufruhr in Peking. Der US-Präsident kam auf Staatsbesuch. Einige haben das vielleicht verpasst, aber für Matthias Kamp war es das wichtigste politische Ereignis in diesem Jahr. Nicht nur wegen der geopolitischen Hochspannung, auch wegen der wirtschaftlichen Situation beider Großmächte. Würde sich irgendetwas daraus ergeben? Matthias wollte näher ran, erkundschaftete mögliche Wege aus, um möglichst nah an die große Halle des Volkes, direkt am Tiananmen-Platz zu gelangen, vielleicht sogar in die Nähe des Treffens. Doch als Korrespondent muss man eines auch können: umdisponieren.
Nee, auch rangelassen haben sie uns nicht. Also ich habe es dann noch versucht. Also ich bin in den Kaiserpalast gegangen, der unmittelbar in der Nachbarschaft der großen Halle des Volkes und auch des Platzes des himmlischen Friedens liegt, der Kaiserpalast, und bin da reingegangen und habe versucht, über einen anderen Weg noch irgendwie ein bisschen schauen zu können. Aber auch das war nicht möglich. Also die Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen waren beispiellos dieses Mal. Also da gab es leider keine Chance.
Ich habe mich da noch gefragt, wie gut muss man eigentlich Chinesisch können in solchen Momenten? Also wie wichtig ist das?
Ach, Chinesisch sprechen zu können hilft natürlich schon sehr viel, nicht? Also ganz ohne geht es nicht, finde ich. Ich spreche leidlich gut und ist vor allem wichtig, so um dann eben mit dem normalen Mann, mit der normalen Frau auf der Straße reden zu können. Ich meine, du willst natürlich Leute fragen, also was findet ihr denn jetzt so toll hier und was erwartet ihr von dem Gipfel und findet ihr Trump eigentlich gut oder schlecht und was haltet ihr von den ganzen Wirtschaftsleuten, die mitkommen? Da muss man Chinesisch können, also ohne geht es nicht.
Wie würdest du denn jetzt in deinen Worten diesen Gipfel vor Ort für dich bilanzieren? Also von dem, was du gesehen hast, was du erlebt hast und dann, was daraus geworden ist?
Also ich fand es erstmal super spannend zu sehen. Das ganze Thema war natürlich auch auf Social Media hier ein Riesenhype. Ja, also die Staatsmedien kolportieren ja immer so eine gewisse, wie soll man sagen, ich formuliere es mal vorsichtig, sehr, sehr kritische Einstellung gegenüber den USA, der große Rivale, und die USA wollen uns was wegnehmen. Aber irgendwie fand ich es interessant zu sehen, dass dann auf der Straße, on the ground, ja, gab es irgendwie eine Art Begeisterung bei den einfachen Chinesen, nicht? Und das fand ich interessant. Die sind zum Flughafen gefahren, wollten sehen, wie die Air Force One landet. Auch die mitgereisten Wirtschaftsleute, die sind natürlich Rockstars in China. Also ein Jensen Huang von Nvidia oder Elon Musk von Tesla, die sind nicht erst seit dem Gipfel Social Media Stars, schon sehr viel länger. Und dann ist es natürlich super cool, wenn dann Jensen Huang am Wochenende noch in die Pekinger Altstadt geht und da Milktee trinkt und chinesische Nudeln isst, dann flippen die Leute aus, ja. Das ist super cool. Oder Elon Musk hat seinen Sohn mitgebracht, der trug eine Umhängetasche. Die war dann eine halbe Stunde nach diesem Auftritt, war die ausverkauft auf Taobao hier. Das ist das chinesische Amazon.
Trotz der großen Show, großes Verkünden, konnten Xi Jinping, Donald Trump und die Unternehmer dann nicht. Keine Durchbrüche, etwa bezüglich Iran, dessen wichtigster Handelspartner China ist. Trump machte viele Komplimente, Xi Jinping rasselte vernehmbar mit dem Säbel wegen Taiwan und am Ende sollten dann ein paar Handelshemmnisse abgebaut werden. Einige Texte der NZZ, auch von Matthias dazu, sind in der Folgenbeschreibung. Den Leuten draußen auf den Straßen von Peking war das Spektakel jedenfalls nur recht. Aber eben, die Leute, wie geht es denen? Ich will jetzt genauer wissen, wie Matthias für seine Arbeit die Stimmung in der Bevölkerung abliest.
Also ich lese die Stimmung immer daran ab, dass ich sehr viel unterwegs bin hier im Land und dann wirklich aus dem Büro rausgehe und dann, ich sage mal, on the ground an die Basis, Grassroots gehe, mit einfachen Leuten spreche und versuche da so ein bisschen was abzugreifen. Natürlich mit Taxifahrern sprechen, ständig beim Mittagessen mit Leuten reden. Und das ist ein bisschen gemischtes Bild, nicht? Also es gibt schon die eine Seite, ein sehr großer Stolz, auch bei jungen Chinesen, auf das Erreichte, nicht? Gerade was Tech angeht, was KI angeht, wo sie wirklich gut sind, ja? Also das kommt dann in Gesprächen auch immer wieder durch und dann kommen immer wieder Fragen auch, das ist ganz süß irgendwie. Sie fragen dann, wie findet ihr das denn? Ist das okay für euch, dass wir hier jetzt so weit sind? Ich meine, ihr in der Schweiz und in Deutschland seid ja auch sehr gut, was Wirtschaft und Technologie angeht. Wie seht ihr das? Naja, und das finde ich interessant. Und gleichzeitig hast du eine Stimmung, die Wirtschaft lahmt. Also ich vermeide ein bisschen das Wort Krise, nicht? Aber die großen goldenen Zeiten sind vorbei. Wir hatten ja ganz viele tiefe Einschnitte. Wir hatten hier Covid, wir hatten den Immobiliencrash, ja. Und wir haben hier eine Schieflage in der Wirtschaft. Wir haben das Demografieproblem, ja. Und da ist dann auch an der Basis eine gewisse Verunsicherung bis Lethargie.
Woran siehst du das?
Vor einigen Wochen war ich in einem ganz kleinen Dorf, 2 Stunden nördlich von Peking, ja, das ist ein 600-Einwohner-Dorf. Die leben traditionell vom Maisanbau, die Leute dort. Viele der jungen Menschen sind allerdings weggezogen, die Älteren sind geblieben. Die kämpfen halt, ich will nicht sagen, sie kämpfen ums Überleben, nicht? Aber sie kämpfen sich von Tag zu Tag, ja. Also ich habe dann mit Leuten dort gesprochen, mit Maisanbau kann man nicht mehr viel Geld verdienen, ja. Sie haben dann eine kleine Parzelle und was sie damit erwirtschaften, jedes Jahr reicht vorne und hinten, nicht? Und dann bin ich gleichzeitig beeindruckt von diesem, wie soll man sagen, auf Chinesisch sagt man Chöku, also bitternes Essen. Sie können sehr viel schlucken und strengen sich halt an, bis zum geht nicht mehr.
Ja, wenn du sagst, da hat sich ein bisschen was verändert, eben die Stimmung ist auch schwieriger geworden wirtschaftlich. Gleichzeitig gibt es doch diese Geschichte oder von Abermillionen, die aus der Armut gehoben wurden jetzt in den letzten Jahrzehnten in China. Wie ordnest du das denn jetzt ein? Also wenn du eben diese Leute auf dem Land siehst und triffst?
Stimmt, absolut, Simon. Hier sind hunderte Millionen in den vergangenen Jahrzehnten aus der Armut geholt worden. Also ich schildere das mal jetzt ein bisschen so als Hintergrund, als Kontext, ja. Und es ging eigentlich immer nur bergauf, ja. Also das Versprechen war immer, der nächsten Generation wird es besser gehen als der jetzigen Generation. Das hat auch sehr, sehr lange funktioniert, ja, aber China ist so ein Stück weit gut. Sie machen Fortschritte in vielen Bereichen. Ich habe über Tech schon gesprochen, aber das sind nur 14% der chinesischen Wirtschaft. Der ganz überwiegende Teil sind noch alte Branchen. Dieses Versprechen der nächsten Generation, geht es besser als der jetzigen, das funktioniert nicht mehr. Also es gibt, wie ich gesagt habe, Schieflage. Daraus ist dann entstanden so eine gewisse, wie soll man sagen, Mutlosigkeit. Manche junge Leute finden keinen Job, der ihrer Qualifikation entspricht. Also viele, in China ist die Ausbildung, geht eigentlich nur in Richtung Universitätsabschluss. So Sachen wie Lehre kennt man hier praktisch nicht. Und wenn sie keinen Job finden, ja, der ihrer Qualifikation entspricht, gehen sie hin, okay, dann bleibe ich halt zu Hause. Sie haben teilweise noch wohlhabende Eltern und machen einfach nichts. Das heißt auf Chinesisch Tangpin, sich flach hinlegen und einfach nichts machen und resignieren. Andere, mit denen ich rede, die sagen, okay, ich versuche halt rauszukommen. Also eine gute Freundin ist nach Australien ausgewandert.
Also da wandern Leute auch aus, weil eben es nicht mehr ständig aufwärts geht.
Genau so ist es. Eine andere Bekannte wollte nach Berlin gehen. Sie hat einen Studienabschluss, findet keinen Job, der ihrer Qualifikation entspricht. Eine andere ebenso und die hat es dann geschafft, nach Australien zu gehen. Die junge Frau, die nach Berlin gehen wollte, hat es, glaube ich, nicht geschafft, soweit ich weiß. Also das ist eine Tendenz. Ich war neulich noch vor einigen Wochen war ich an einer Uni hier und ich habe da mit zwei Studierenden sprechen können, beides junge Mädchen. Die sagten beide, sie wollen nach Europa, ja. Also ja. Es gibt immer noch diesen Trend und Europa oder der Westen ist immer noch ein bisschen Anziehungspunkt.
Mhm. Wo zeigt sich dann vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit?
Also wo sich das entlädt, ist natürlich zuerst mal auf Social Media, wird natürlich streng überwacht hier in China, ja, also mit KI und Zensur. Da werden dann Witze gemacht, auch über die Nummer 1 hier in China, ja, über den Präsidenten Xi Jinping, da werden Witze gemacht. Die chinesische Sprache bietet da ziemlich viele und raffinierte und witzige Möglichkeiten, indem man mal ein Schriftzeichen, das genauso ausgesprochen wird wie sein Name, man nimmt aber ein anderes Schriftzeichen und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ja, also das ist witzig zu beobachten. Das andere ist, jeder Millimeter hier, Quadratmillimeter ist ausgeleuchtet, ja, von Kameras und vor meinem Büro sitzt immer ein Wachmann auf so einer Fußgängerbrücke hier, der muss aufpassen, dass da niemand ein Transparent entrollt auf der Brücke und die Regierung kritisiert. Wir hatten solche Zwischenfälle, wenige, aber es gab sie, nicht, wo dann Transparente herabgelassen wurden, nieder mit der Partei, auch dann in einem Einkaufsviertel hier. Nur 10 Minuten von meinem Büro entfernt hat sich jemand hingestellt, Transparent entrollt, nieder mit der Kommunistischen Partei. Das sind wenige Einzelfälle, aber es gibt es, ja. Also eine breite Bewegung, daraus wird, glaube ich, nicht entstehen. Dazu ist die Überwachung zu total. Und die Leute, die sowas machen, verschwinden auch immer gleich.
Und wie merkst du, dass dieser Druck zugenommen hat bei der Arbeit?
Was jetzt technische Überwachung angeht, ich merke nichts. Also manchmal ist das Internet ein bisschen langsamer. Vor allem bei Großanlässen, wenn zum Beispiel der Nationale Volkskongress tagt im März oder jetzt auch bei dem Trump-Besuch, da war es dann ein bisschen langsamer, das Internet. Und klar, wir wissen alle hier, die Journalisten, unsere Geräte, Mobiltelefone, E-Mail sind überwacht, da wird mitgelesen, mitgehört. Aber das beeinträchtigt meine Arbeit nicht so. Meine Arbeit beeinträchtigt eher, dass jetzt zu wirklich politischen Themen Kritik an der Regierung, kann man ja schon lange nicht mehr richtig recherchieren. Also vor 20 Jahren waren noch Gespräche mit Menschenrechtsanwälten möglich, mit Aktivisten. Das gibt's alles nicht mehr. Die sind ja auch verschwunden zum größten Teil. Aber jetzt werden die Freiräume auch immer enger, wenn es zum Beispiel um Recherchen zu Wirtschaftsthemen geht. Ja, also was in der Vergangenheit nie ein großes Problem war. Zum Beispiel, ich bin auf einen Markt für Tagelöhner in Südchina, ja. Da suchen Leute halt einen Job für einen Tag. Damit verdienen sie dann 10, 15, 18 Franken am Tag. Bin da früh morgens hingefahren um 5, um da mal 2, 3 Leute zu interviewen. Und da kommt dann nach 10 Minuten die Polizei schon und schirmt mich ab von den Leuten. Dann werden die Gespräche unterbrochen. Dann werde ich mitgenommen, noch 1 Stunde lang verhört. Also auch.
Und haben die dir dann geglaubt, was du gemacht hast?
Also A und O ist in solchen Situationen erstmal die Beamten mit Respekt zu behandeln und sie auch ihren Job machen zu lassen. Und ich habe halt ganz offen gesagt, was ich dort wollte. Und dann kommt halt die Frage, warum denn? Und dann, ja, ich will verstehen, wie es den Menschen geht. Das ist mein Job als Journalist. Ich will verstehen, was die Leute umtreibt, was ihnen fehlt, was sie erwarten. Ja, dann, ja, ist okay, verstehen wir. Aber jetzt ist dann auch Schluss und wir können noch mal in unser Büro gehen, uns da noch ein bisschen länger unterhalten. Das Ganze ging dann 2 Stunden oder sowas. Und dann haben sie halt sichergestellt, dass ich sofort aus dem Ort rausgefahren bin, ja. Also, was ich damit sagen will, auch bei eigentlich vor 10 Jahren noch unkritischen Themen wird's schwieriger.
Die Überwachung hat zugenommen. Die Grenzen des Sagbaren sind kleiner geworden, für die Bevölkerung, für Medien, für die Lokalen da stärker als ausländische. Ein Unmut ist da, kann sich aber nur verhalten zeigen. Ein Ausbruch von Rebellion wird es kaum geben, schätzt Matthias das ein. Die Frage ist, was brauchen die Menschen eigentlich von der Regierung in Peking?
Also die Leute, mit denen ich spreche, also fangen wir mal an bei den Pensionären, bei den Rentnern. Ja, also da ist die Versorgung gerade auf dem Land sehr, sehr schlecht. Ja, denen fehlt Geld. Also ich habe mit einer Pensionärin gesprochen, die bekommt im Monat 200 Yuan. Das ist nicht viel Geld. Ja, also davon kann man sich naja, was kann man sich davon kaufen? 20 Nudelsuppen oder nicht mal 15 in einem Monat. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Wohnung. Also das geht eigentlich gar nicht. Da wird viel zu wenig getan, was soziales Netz angeht. Ja, also da müsste die Regierung mehr tun. Das sagen mir die älteren Leute auch in Gesprächen. Aber die Regierung macht es halt nur rudimentär mit ganz, ganz minimalen Anhebungen. Das Geld fließt woanders hin.
Wo fließt es dann hin?
Das Geld fließt in das große Vorhaben der chinesischen Regierung, bei allen wichtigen Technologien weltweit führend zu werden, also AI, Quantencomputing, Luft- und Raumfahrt, Biotech, da werden Unternehmen gefördert, Roboter in den Fabrikhallen, im Englischen sagen sie mal Industrial Upgrading, also moderne Fabriken in traditionellen Industrien, wie zum Beispiel Automobilherstellung oder Maschinenbau.
Ja.
Aber das führt dann auch wieder gleich zu Kritik in der Öffentlichkeit. Dann fragen natürlich die jungen Leute hier, ja, was machen wir denn dann, wenn keine Arbeiter mehr gebraucht werden hier, ja? Wenn die Fabriken alle menschenleer sind, nicht? Also es ist total widersprüchlich, ja?
Mhm. Konntest du da mal was besichtigen zum Beispiel?
Im Moment, das ist ganz witzig zu sehen, fliegen die Türen bei Unternehmen auf. Also ich habe wirklich sehr viele Möglichkeiten. Auch die Regierung organisiert Pressereisen für uns ausländische Journalisten. Die laden mich ein, weil sie eine positive Berichterstattung erhoffen, damit dann Leute im Ausland die Aktien des Unternehmens kaufen. Also mich hat eine Firma eingeladen, die baut fliegende Taxis. Also im Grunde sieht so ein Ding aus wie eine Drohne, eine große Drohne, ja. Und ich bin dann auch mit so einem Teil geflogen, 10 Minuten, und es ist wahnsinnig laut. Und die chinesischen Behörden, die chinesische Regierung und dann eben auch die Unternehmen setzen darauf, dass sich das in 10, 20, 30 Jahren durchsetzen wird und dann man in Ballungszentren damit von einem Ort zum anderen fliegt. Ja, also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Also mit so 2 Sitzen, hattest du dann einen Piloten eben dran, oder?
Nein, 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 ich war alleine und dann ist das Ding vom Boden ferngesteuert.
Okay.
Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe meine Zweifel, also wenn man es kommerzialisieren will, daraus ein Geschäft machen will, muss diese Taxifahrt, Querstrich, der Taxiflug dann schon ordentlich Geld kosten, ja. Und genauso ein anderes Unternehmen, das macht humanoide Roboter, wird auch total gehypt in China, ja. Also so humanoide Roboter, die in Spitälern und Altenheimen arbeiten sollen, ja. Interessant zu sehen, aber ob sich das je durchsetzt, man wird sehen, das kann sein. Elektroautos haben sich auch durchgesetzt, die chinesischen.
Apropos Autos. Ich möchte zum Schluss noch etwas mehr über den Alltag von Matthias abseits von Reportagen und Analysen wissen, wenn sich ja schon die Flugtaxis nur schwer durchsetzen.
Also ich miete ab und zu ein Auto hier. In Peking kann man sehr viel mit dem Fahrrad machen. Ich bin begeisterter Velofahrer, Querstrich Fahrradfahrer. Das macht mir riesen Spaß hier. Ich habe natürlich einen chinesischen Führerschein, den habe ich direkt gemacht, als ich vor 5 Jahren zurückkam. Autofahren macht großen Spaß. Autofahren ist vor allem cool, wenn du dann, Peking ist eine 22 Millionen Einwohnerstadt, am Wochenende mal rausfahren kannst in die Berge oder auch in die Grasslands in der inneren Mongolei. Das ist total cool, ja. Also möchte ich nicht missen.
Ja. Genau, das wäre jetzt noch die nächste Frage gewesen, wenn ich dir einfach befehlen könnte, zurückzukommen morgen. Was würdest du vermissen, wenn du jetzt direkt zurück nach Europa kommen müsstest?
Ja, die Frage ist gut. Ich muss auch sagen, ich denke darüber häufig nach, ne? Was wird mir fehlen? Also ist es dir doch so der tägliche Umgang mit den Menschen hier? Viele sind trotz allem immer noch herzlich, ja, und uns Ausländern aufgeschlossen, ja. Also mir würde aber auch ein bisschen... Naja, wenn ich das vergleiche jetzt mit Schweiz oder Deutschland, ich finde das immer schon ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, kleines Karo. China ist halt eine super Story, ja, hier passiert viel, also die Augen der Weltöffentlichkeit richten sich auf China, ja. Die Frage ist, wird das Land weiter aufsteigen oder nicht? Schlittert es in eine Krise? So, das zu beobachten und das halt mitzuteilen und zu berichten, macht mir riesigen Spaß.
Danke.
Gerne.
Unser China-Korrespondent Matthias Kamp, er hat seinen Sitz in Peking. Das war die wie immer etwas längere Samstagsfolge von NZZ Akzent. Wir hören uns dann in 2 Wochen, am 6. Juni wieder. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.